Man muss halt, glaube ich, besser verstehen, dass man in dieser Welt nicht nur in seinem eigenen Land wohnt, sondern es eine ganze Welt gibt mit anderen Menschen, die genauso wichtig sind wie einer selbst. Und sei es, man kommt oder jemand kommt dazu, oder sei es, man geht als Ausländer in ein anderes Land rein. Also das beides, für beides spricht der Respekt vor allem.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Heute bei uns ein Thema, das sich schon ganz oft gewünscht wurde, nämlich multikulturelle Familien. Und ich wage mal zu behaupten, dass das Thema eigentlich uns alle betrifft. Erstens, weil jeder von uns auch Teil eines multikulturellen Umfeldes ist, das ist das eine, aber auch, weil sich ja im Grunde jede Familie aus Menschen zusammensetzt, die ganz unterschiedliche Erfahrungswelten, Familienrituale und Gewohnheiten mit sich bringen. Richtig spannend wird das Ganze aber vor allem dann, wenn nicht nur Familienkulturen, sondern auch verschiedene Nationalitäten und Sprachen innerhalb einer Familie aufeinandertreffen. Davon kann mein heutiger Gast Alvaro Soler ein Lied singen oder besser gesagt sehr viele. Schön, dass du da bist, Alvaro.
Vielen Dank, hallo. Freue mich sehr, Dankeschön.
Ja, also du warst sehr unser Wunschgast. Wir haben auch schon sehr lange gefragt.
Oh, cool. Ja,
jetzt
das freut
hattest
mich sehr.
Du Zeit. Weil das Thema wurde tatsächlich häufiger gewünscht. Ich glaube, dass das in ganz vielen Familien einfach eine Rolle spielt. Und wenn es auch nur Oma, Opa sind oder so, die in einem anderen Land leben oder eine andere Sprache sprechen. Deswegen, da sind wir mal ganz gespannt, was du zu sagen hast.
Aber bin ich auch gespannt.
Die meisten kennen wahrscheinlich deinen Namen, aber für alle anderen habe ich das einmal hier zusammengefasst. Unterbrich mich, wenn irgendwas falsch ist. Du bist seit etwa 10 Jahren als Musiker erfolgreich unterwegs, wahrscheinlich schon dein ganzes Leben als Musiker, aber seit 10 Jahren sehr erfolgreich.
Genau.
Und das tatsächlich in super vielen Ländern. Also du hast Musik gemacht mit internationalen Größen wie Jennifer Lopez und Flo Rida. Du hast über 150 Gold- und Platin-Awards, hast schon die krassesten Hallen und Open-Air-Bühnen der Welt bespielt. Mir wurde ehrlich gesagt ganz schwindelig, als ich das alles gelesen habe. Geht's dir auch so?
Ja, also es ist schon echt krass, wenn man zurückblickt. Also es gab wirklich eine Phase, wo so viel passiert ist, wo ich weiß noch, dass mein ganzes Team, wir waren alle zusammen da und dachten, okay, was kommt denn jetzt noch? Was passiert als nächstes? Das war alles so skurril und so hat einfach unsere Vorstellungskraft übertroffen. Das ist halt, ja, es war wirklich verrückt. Man hat wirklich viel Zeit gebraucht, um das alles zu verarbeiten, weil sehr viele Sachen passiert sind hintereinander. Eins nach dem anderen und es war total schön und ich meine, es ist super schön, dass ich heutzutage immer noch mit so viel Lust und Laune und so viel Bock auf der Bühne stehen darf und dass ich das immer noch machen kann, dass die Leute mich immer noch hören wollen, das ist schon echt cool. Also nach 10 Jahren ist es nicht selbstverständlich.
Das war schön, dass du das auch so wertschätzen kannst.
Klar, natürlich, ja. Also ich habe ja angefangen mit dem Mismo Schul bei der ersten Nummer, dachte ich, ich habe es so genommen wie so ein Erasmus. Ich dachte, okay, es wird so ein Erasmus-Programm, aber halt mit Musik und dann mal gucken, was passiert. Weil es war eine Nummer und ich wusste ja damals schon, wie schwer es war, überhaupt eine Nummer so hochzukriegen, dass sie so bekannt wird, also dass so viele Leute die hören, das ist voll schwierig eigentlich und ich wusste, wie hart das war, deswegen dachte ich, okay, mal gucken, der Song läuft, aber jetzt, ich meine, eine zweite Nummer zu machen, die auch so doll läuft, ist echt sehr schwierig und dann kam glücklicherweise aber dann Sophia und dann, also es war echt, deswegen super dankbar.
Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Ich habe ja in Italien studiert und deswegen weiß ich, Italien bist du auch nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Es ist so, in Italien kennt jeder deinen Namen, das ist echt krass.
Das ist schon verrückt, ja, Italien ist echt aus einem anderen Planeten, das ist verrückt.
Ja. Total.
Ja.
Wir sprechen ja heute über multikulturelle Familien und du bist ja so ein Beispiel für, also du hast so unfassbar viel Kultur in dir aufgesogen, schon in deiner Kindheit. Mhm. Du hast ja einen deutschen Papa, eine belgisch-spanische Mutter, richtig?
Richtig, ja.
Und du bist, seit du 10 bist, dann in Tokio aufgewachsen. Also da ist ja so viel aufeinander geclasht. Würdest du sagen, dass bei dir sich so irgendeine Nationalität extrem durchgesetzt hat? Oder würdest du sagen, du bist einfach ein totaler Mix aus all dem, was da so auf dich eingeprasselt ist?
Ja, man ist schon, also es gibt einen Begriff dafür. Meine Schwester hat sogar ihre Arbeit davon geschrieben. Das Konzept heißt Third Culture Kids. Und es ist eben, wenn es drei Kulturen gibt, mit denen man sozusagen in Kontakt ist. Das heißt, zu Hause zwei Kulturen, plus man lebt in einem Land, wo es eine andere Kultur noch ist. Deswegen bei uns in Japan war es ja so. Und das ist so ein Term, also es ist ja wirklich ein Fachbegriff, weil es öfters passiert und weil es auch, glaube ich, was in einem auslöst. Und vor allem halt so eine, es ist halt so viel kulturell, dass man einfach von allem was nimmt und man weiß manchmal gar nicht, wo ist denn hier die Grenze? Also es gibt einfach keine Grenzen. Es vermischt sich alles und man nimmt einfach das Beste von allen oder versucht und das ist das Schöne daran, dass man eben diese Neugier lernt, dass man eben keine Angst hat vor dem Unbekannten, sondern dass man sagt, und wie macht ihr das bei euch? Oder weißt du, man hat dann, keine Ahnung, Kinder in der Schule, die vielleicht aus einem anderen Land noch sind als die drei, die schon zu Hause sind und in einem anderen Land. Und dann ist es halt total schön zu sehen und zu hören, was ist denn bei euch Tradition oder was kommt denn daher? Und ich habe sehr viel davon gelernt, also von der japanischen Kultur, aber auch irgendwie lustigerweise habe ich in Japan sehr viel über die österreichische oder Schweizer Kultur gelernt, weil einer meiner besten Freunde war halb Schweizer, halb Japaner. Und dann hat er mir sein Vater war so voll Fan von der Raclette und sowas. Und dann hat er immer vor den Schulferien hat er immer so ein Raclette gemacht und hatte so ein Ding zu Hause. Deswegen ist es super abstrakt, wie man so Sachen lernt. Aber in solchen Schulen, internationalen Schulen, in dem Fall die deutsche Schule, kann man unerwartete Sachen lernen.
Das ist echt, das ist so verrückt. Ich finde, 10 ist ja auch so ein verrücktes Alter eigentlich, ne? Du bist nicht mehr so richtig voll. Kind, du bist nicht mehr, also noch nicht so richtig jugendlich. Aber hast du, als du dann nach Japan gegangen bist, hattest du dann auch so einen Moment der Einsamkeit? Also ich stelle mir das so einsam vor, wenn man sich jetzt so Japan vorstellt, das ist mir so fremd. Ich kann mir vorstellen, dass das voll krass ist mit 10.
Ich glaube, wenn ich keine Geschwister gehabt hätte, dann auf jeden Fall. Aber in dem Fall, dadurch, dass wir es hat uns als Familie noch mehr zusammengebracht, weil wir sozusagen eine Einheit waren, wo wir wussten, okay, wir kennen uns, so, wir sind Familie und wir sind in diesem Land, wo alle voll anders sind wie wir. Und deswegen, wir waren auch sogar fast die einzigen Spanier, ehrlich gesagt. In der Schule, in der Klasse waren wir wirklich die einzigen Spanier. Es gab noch jemand anderes, aber die waren viel kleiner als wir oder als ich zumindest in der Klasse. Also deswegen, mein Bruder und ich, wir waren sozusagen die einzigen, die spanische Kultur mitgebracht hatten. Die anderen waren wirklich auch alle aus verschiedensten Ländern, aber eben nicht Spanien, Brasilien auch und Dänemark und also irgendwie alles andere. Das war schon aber deswegen ganz cool für uns. Also weil wir haben immer zusammengehalten und das war auch so schön, weil wir damals auch, das war der einzige Weg, wie wir auch unser Spanisch gut behalten oder erhalten konnten, weil wir miteinander immer nur auf Spanisch gesprochen haben.
Guck mal, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr so eine Familiensprache habt. Ist das Spanisch?
Ja, das ist Spanisch, ja.
Und woher kommt dann, dass du so gut Deutsch sprichst?
weil ich, also mit meinem Vater, wenn meine Mutter nicht da ist, also sozusagen fast nie, dann sprechen wir mit meinem Vater auf Deutsch. Und ich bin auch auf die deutsche Schule gegangen und da ist das ganze Deutsch hergekommen, ja.
Also, krass.
Genau, und ich mag Sprachen auch, deswegen, es fällt mir leicht und irgendwie, ja, ich mag das auch, irgendwie die Melodie der Sprachen und so, die Musikalität davon ist, glaube ich, auch dann naheliegend zu der Musik, die ich mache.
Würdest du sagen, dass du so unterschiedliche Teile deiner Natur sozusagen zeigen kannst in den Sprachen? Weil, also wenn ich überlege, als ich dann Italienisch studiert habe, in Italien gelebt habe, irgendwie war ich da auch ein bisschen anders, weil man allein schon anders spricht.
100%. Also ich finde, dass man ist eine andere Person mit jeder Sprache. Also ich glaube, hier intern in unserem Team auch, selbst im Management-Team gibt es Leute von verschiedenen Orten und einer davon ist aus Spanien und der andere ist aus dem Süden von Deutschland und ich spreche natürlich mit ihr auf Spanisch und dann mit dem Deutschen sozusagen, sage ich ihm auch immer, ja, sie ist voll anders auf Spanisch. Also eigentlich ist sie, und es ist so voll anders, wie halt jede Sprache ist wirklich nochmal eine andere Geschichte. Und ich finde, ich bin auch viel lustiger auf Spanisch als auf Deutsch.
verstehe ich total. Humor ist ja echt total sprachabhängig, ne?
Voll. Ich finde auch, jeder von uns ist auf Englisch auch wieder anders und so. Aber es ist so, weil der Humor ist anders. Man benutzt die Wörter in einem anderen Kontext. Die Sprache selber bringt ja auch sehr viel von dem dazu. Nicht nur selber, weil man ist ja selber nicht eine andere Person, aber doch durch die Sprache wird man geleitet durch die Sprache, also durch die Wörter, durch die Kultur. Und man nimmt ein bisschen was davon auch auf jeden Fall. Also in Deutschland sind ja alle super präzise Worte, deswegen klinge ich vielleicht härter auf Deutsch als auf Spanisch.
Ja,
und
bestimmt.
Und so ist es auch, ja.
Ja. Du bist ja Papa geworden vor einem Jahr. Welche Sprache sprecht ihr zu Hause?
Zu Hause sprechen wir Also Deutsch und mit der Kleinen auch auf Spanisch.
Okay, das heißt, du sprichst mit der Kleinen Spanisch, ihr als Paar sprecht Deutsch und wenn ihr alle am Essenstisch sitzt zum Beispiel, gut, das ist jetzt noch nicht ganz so der Fall wahrscheinlich,
dann
aber
beides so
ein dann bisschen, beides gemischt. Spricht deine Frau auch Spanisch?
Ja, ja. Sie hat auch Spanisch gelernt.
Hat sie extra gelernt?
Ja, voll. Sie liebt auch Spanien und alles, deswegen und sie war sehr gut mit Spanisch lernen, echt, also echt begeistert, ja.
Vielleicht wollte sie die lustige Version von dir.
Ja, ich glaube auch, weil es war wirklich so, am Anfang, als wir es kennengelernt haben, hat sie auch gesagt, oh, mit mir lachst du nicht so wie mit deinen Freunden sozusagen, weil ich so mit in Spanisch, weißt du, auf Deutsch konnte ich nicht so, ich habe das Gefühl, ich konnte nicht so, Deutsch lachen ist anders als Spanisch lachen, glaube ich.
Das glaube ich sofort, was du sagst.
Ja.
In Deutschland wird es ja immer so ein bisschen auch als Problem dargestellt, ne? So diese Multikulturalität und dass es oft auch in Schulen ein Problem ist und so weiter und das Deutschlernen und
überall.
Ist es genau. Was sagst du dazu? Du hast es ja jetzt auch selbst so am eigenen Leib miterlebt, in einem Land dann als Kind zu sein, in dem du erstmal die Sprache nicht gesprochen hast. Ich glaube, du hast es dann gelernt, du kannst Japanisch, ne?
Ja, also nicht komplett, aber ich habe es mittlerweile auch fast vergessen, ehrlich gesagt. Also ich spreche nur einzelne Wörter, die manchmal rauskommen. Aber es ist ein wichtiges und ganz interessantes und sehr komplexes Thema, was du ansprichst, weil man, ich glaube, es gibt keine richtige Antwort. Es ist einfach eine Sache, für mich ist wirklich so wenn jeder respektvoll miteinander umgeht, dann hätten wir nicht die Probleme, die wir haben durch die Kulturen. Also ich glaube, das Problem kommt einfach aus. Manchmal ist es kulturelle Sache, weil man einfach anders umgeht mit den Menschen. Manchmal ist es ein religiöses Thema. Manchmal, also wo eben vielleicht die Frauen auch nicht so eine Wertschätzung haben in der Kultur, wo vielleicht ein paar Leute herkommen. Und dann muss man aber, wenn man in einem Land lebt, habe ich das Gefühl, sich an das Land anpassen. So habe ich das gemacht immer mit, in Tokio zum Beispiel, habe ich mich den Japanern angepasst. Weißt du, die sind ordentlich, die sind diskret, die sind sauber. Und so musst du sein. Man will nicht, also es ist ja alleine, bestes Beispiel, du wirst jetzt lachen, aber deutsche Touristen in Spanien. Horror,
oder?
Also,
ja.
Also vor allem die halt einfach sich betrinken und einfach in der ganzen Stadt, weißt du, natürlich, also das sowas, und Engländer eigentlich viel schlimmer, ne? Man muss eigentlich sagen, die Engländer haben die Nummer 1. Aber
Nummer 2 ist auch nicht wahnsinnig lobenswert, ja.
Nein, aber das nicht alle natürlich, ne? Aber nee, halt klar. So prinzipiell, und das ist halt so ein Ding, glaube ich. Man muss halt, glaube ich, besser verstehen, dass man in dieser Welt nicht nur in seinem eigenen Land wohnt, sondern es eine ganze Welt gibt mit anderen Menschen, die genauso wichtig sind wie einer selbst. Und sei es, man kommt oder jemand kommt dazu oder weißt du, oder also sei es, man ist im eigenen Land und jemand kommt dazu oder sei es, man geht als Ausländer in ein anderes Land rein. Also das beides, für beides spricht der Respekt vor allem. Und das habe ich in Japan auch sehr viel gelernt, weil in Japan ist so ein respektvolles Land. Und das, ja, es wird, also es gibt sehr viel Respekt von den älteren Leuten, es gibt Respekt für das Miteinander, nicht viel Respekt manchmal den Ausländern, also bei mir, ich habe auch manchmal Sachen erlebt, wie im Zug sitzen und dann hat sich ein japanischer Mann einfach lieber gestanden, als neben mir zu
krass,
sitzen.
Krass, echt.
Das gab's auch. Aber ich finde, ja, deswegen ist es so ein komplexes Thema, weil man kann es nicht einfach so runter, also so pin it down, ne? Man kann nicht sagen, das ist das Problem, weil es ist, also am Ende ist es eine, und wirklich, das klingt cheesy, aber es geht um Liebe, es geht um, weißt du, offen sein, es geht um Lernen. Aber wie gesagt, es gibt viele Lieder von mir, die darüber sprechen. Alma de Luz zum Beispiel, dieser Song von mir, der sagt auch genau diesen Satz, ne, wieso haben wir Angst vor dem, was wir nicht wissen oder was wir nicht kennen. Und da haben, glaube ich, auch meine Eltern einen guten Job gemacht durch diese ganzen Reisen, dass man eben diese Neugier hat statt die Angst beim Reisen und bei neue Sachen erkundigen und sowas.
Ja, voll. Ich habe an der Uni meinen Kurs belegt zum Thema interkulturelle Kompetenzen. Und ich jetzt im Nachhinein, finde ich es total lustig, dass man so ein theoretisches Seminar bekommt, weißt du, und am Ende merkt man dann, also dann bin ich nach Italien eben gegangen und dann plötzlich merkst du, und dann war ich auch noch in Venedig, das ist auch nochmal so eine Welt für sich. Und dann merkst du ja richtig, wenn du so reintauchst in eine Kultur, dann wird es ja erst interessant, ne? Also wenn du, dann merkst du erst, bist du wirklich ready dafür oder nicht?
Voll.
Das ist schon interessant. Aber du hast es halt schon in die Wiege gelegt bekommen, dafür ready zu sein eigentlich, ne?
Also naja, man ist, glaube ich, also man ist so ready, man muss einfach offen sein und dann kann man auch alles akzeptieren und manche Sachen, natürlich man vergleicht halt immer, ne? Mit zu Hause vielleicht, ach krass, ihr macht sowas so in dieser Art. Ich erwische mich auch öfters und denk so, oh nee, irgendwie so, also, oder Wenn ich, ja, wenn deutsche Leute sagen, oh, das deutsche Brot ist das beste Brot auf der Welt, und dann sage ich, nein, leider, Spanien ist, aber es ist, also es gibt manche, wenn sie in Spanien sagen, boah, ich vermisse schon das deutsche Brot, und ich so, ich kann dich nicht verstehen. Aber das ist halt auch Teil von wie wir sind und von was uns ausmacht. Das ist natürlich auch voll okay. Und wenn man es mit Humor macht, ist alles okay. Aber ja, ich glaube, man sollte, glaube ich, ja, einfach offen sein, einfach irgendwo, wenn man irgendwo ankommt, einfach sich das einsaugen, weil man kann so viel lernen. Und alle Leute, die in einem Ort jetzt leben bleiben, ist auch voll fein. Ich bewundere Leute, die in einem Ort aufwachsen und nie wegziehen. Das finde ich auch, find ich auch krass.
Das ist so was Wurzelndes, was man auch aushalten muss, ne?
Voll, finde ich. Für mich wär's schlimm, aber jetzt zum Beispiel suche ich das wieder natürlich, ne? Also wenn man das nicht hatte, und dann will man ja auch ein bisschen ein Zuhause haben. Und ja, deswegen, ja, viele Wege, das Leben zu leben.
Viele Wege, da hast du recht. Würdest du sagen, dass dich deine Kindheit auch ein bisschen darauf vorbereitet hat, dann in einer Familie gemeinsam Wege zu finden? Also, weil ich stelle mir das schon spannend vor. Du hast ja gerade gesagt, dass ihr schon auch sehr viel Spanisch geredet habt als Familie. Das heißt, ihr hattet wahrscheinlich auch viele spanische Rituale, Familienfeste und so weiter.
Ja,
und jetzt, ja, siehst du, jetzt hast du eine deutsche Frau, die wahrscheinlich voll. Weihnachten allein schon ganz anders gefeiert hat, allein schon an einem anderen Datum gefeiert hat als
ja,
du.
Voll.
Hat dich das vorbereitet auf diese Gespräche, die jeder ja irgendwann führen? Wie machen wir das?
Ja, nee, es hat mich, glaube ich, nicht vorbereitet. Aber es ist, glaube ich, einfach so, dass, ich meine, man muss gar nicht mit einer deutschen Frau verheiratet sein. Man kann auch sogar fast mit, also selbst mit einer Spanierin wäre das ja vielleicht auch so, weil wenn sie, stell dir vor, sie hatte vielleicht eine schlechte Erfahrung mit ihrer Familie und sehen sich fast nie, und Weihnachten bedeutet nichts für sie. Dann wäre es ja wieder das Gleiche. Also es ist so ein bisschen, manchmal ist es eine kulturelle Sache. Und manchmal, genau, in dem Fall bei meiner Frau ist es so, dass sie weniger Weihnachten feiern, so groß wie wir. Und sie ist, also es gibt nicht so viele sozusagen Familienmitglieder wie bei uns. Bei uns gibt es einfach Tausende gefühlt. Und deswegen, die Partys, also da merkt man schon ein bisschen dieses Kulturelle, einfach das, ja, das Berlinerische, einfach ein bisschen reservierter und schüchterner und so und leiser. Und in Spanien ist es einfach ultra laut. Und es gibt Tausende von Leuten, und man macht bis 3 Uhr morgens. Nichts ist praktisch, aber alles hochemotional.
Auf alles möglich.
Genau, deswegen, also das gibt's schon. Und ja, wir, also in unserer Familie machen wir schon seit immer so, dass ein Jahr ist es mit der spanischen Familie, also von meinen Großeltern, und das andere Jahr mit den anderen Großeltern sozusagen.
Ah, okay. Das heißt, ihr teilt das einfach so ein bisschen auf.
Ja, genau. Also ja, vor allem den 24. Und dann am 25. ist eh frei, und 26. auch, weil in Barcelona wird auch der 26. gefeiert.
Ah.
Da isst man die Reste von dem 25.
Aber Geschenke gibt es erst am 6. Januar, ne? Habe ich gelernt.
Naja, also ja, es gibt beides. Da kann jede Familie aussuchen. Ah, okay. Bei uns ist es eher der 24. Und am 6. auch nochmal.
Das Beste von allem, verstehe ich. Meine Nichte ist nämlich auch deutsch-spanisch. Und
cool.
Die hat mir auch übrigens aufgetragen, dich mal zu fragen, was so von deinem Papa so typisch Deutsches an dir so ist. Ob du was richtig Deutsches an dir hast.
Also das Ding ist, ich muss auch nochmal erklären, mein Vater hat nie in Deutschland gelebt. Mein Vater ist in Indonesien geboren, dann hat er auch selber in Japan gelebt, als er klein war. Und dann ist er nach Spanien mit 14. Das heißt, ich habe länger in Deutschland gelebt als mein Vater. Und mein Vater spricht super Deutsch, also man merkt gar keinen Akzent natürlich, und auch Spanisch gar keinen Akzent, also so wie bei mir. Und er hat, glaube ich, also deswegen ist es, glaube ich, schwierig für ihn auch so zu sagen, dass er Deutsch ist, weil er selber das nicht so ganz weiß. Bei ihm ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, weil er wirklich, ich weiß, Barcelona ist meine Heimat, aber bei ihm ist es schon so, dass er das, glaube ich, nicht weiß. Also die Heimat ist, wo wir sind. Aber er hat keinen Ort, zum Beispiel. Und genau, deswegen was typisch Deutsches, ich will jetzt einfach mit den Klischees gehen, aber einfach eine Sache, die er uns beigebracht hat, ist dieses Handwerkliche. Weil ich finde, in Deutschland kein Gefühl, also ich bin ja nach Berlin gezogen, und dann habe ich mir gedacht, was sind denn hier für Menschen? Die bauen sie ihre eigenen Küchen hier. Weißt du, die bauen ihre Häuser alleine selber. Was ist denn hier los? In Spanien musst du immer jemanden anrufen, der dir hilft bei sowas. Hier, es ist einfach krass. Das habe ich selber gemacht. Das ist so ein ganzer Schrank, und du denkst, was? Also sowas halt eher so. Und das haben wir auch ein bisschen mitbekommen mit Schrauben hier und da, Holz und also so diese Sachen, würde ich sagen.
Verstehe. Ja. Handwerker, das wäre so das Letzte, worauf ich gekommen bin. Ich hab dran
ja,
gedacht,
aber ich meine, allein Obi, diese ganzen Sachen, in Deutschland wird es ja richtig fermentiert, also wird extra so gepusht, habe ich das Gefühl.
Ja, aber guck mal, das merkt man halt gar nicht, wenn man hier wohnt und aufgewachsen ist, dass es woanders anders sein könnte. Aber hast recht, also wahrscheinlich.
Boah, die ganzen Werbung von Obi und Bauhaus und so, bau dir alles selber. Du bist das Einzige, Mann, was du brauchst. Weißt du, das ist halt so, genau, du bist dein Mann.
Mäh dein Rasen.
Richtig. Ja. In Spanien kann sowas niemand. Also ich war wirklich, da ist so, oh, wie hängt man Bilder auf? Also keiner weiß es. Sagen wir nur Nagel, aber da muss man jemand anderen fragen, kannst du bitte das machen für mich?
Ja. Das ist dann schon eine Profession, sagst du, ja? Nichts Privates, ja.
Nee, das ist krass, das ist hart, ja. Würde keiner auf die Idee kommen, sein Haus zu streichen. Also, ja.
Ja, krass. Wir haben ja eben gerade schon mal so über deine Karriere geredet, ne? Und als ich das so gelesen habe, du warst ja jetzt auch nicht super jung, als du berühmt geworden bist. Das hilft ja auch schon mal total.
Voll,
aber glaubst du, dass es auch gerade hilft, Papa zu sein, so auf der Erde zu bleiben und so die Prioritäten nochmal anders zu setzen, als man es vielleicht machen würde, wenn man nur rumreisen würde?
Ja, ich glaube ja. Also ich finde schon, dass also das Ding ist, ich glaube, die Dankbarkeit ist das Größte, was man als Antidot nehmen kann zu dem Ruhmwahnsinn oder wie man das nennt. In Spanien sagt man, dass es dir zu Kopf gekommen ist. Das heißt, wenn man
sagt, man in Deutsch auch zu Kopf gestiegen.
Ja, ja.
Ja.
Dann ist es das Gleiche. Cool.
Mhm.
Und ich glaube, ja, spätestens jetzt als Eltern merkt man dann sozusagen, was sind denn jetzt wirklich die wichtigen Sachen. Und manchmal verguckt man sich ja, oder man ist so irgendwie an einem Thema nur, man hat so einen Tunnelblick für eine Sache oder irgendwas mit Social Media oder irgendwas mit der Musik, irgendwas, was noch nicht ganz. Und das ist dann am Ende gar nicht so wichtig, weil man ist hier, man macht Musik. Also ich habe das Glück, Musik zu machen, wie gesagt, wie ich schon davor erwähnt hatte. Und das ist einfach das Schönste auf der Welt. Und wenn man dazu noch eine Familie haben kann, dann umso schöner, wenn es alles kompatibel ist. Also ja, es gibt viele Sachen, die jetzt natürlich nochmal mit reingeflossen sind und viel gelernt über Sachen, die nichts mit der Musik zu tun haben. Und es freut mich, weil ich hatte auch mal wieder Bock, was Neues zu lernen. Und,
ja, verstehe.
Und das ist jetzt schön, dass es so eine Welt oder diese neue Schule, die Familienschule, die wir jetzt machen, die sozusagen, die ist echt toll, ja. Fürs Leben,
cool.
Ja.
Das klingt total, es klingt vor allem wieder wertschätzend. Das finde ich richtig schön, dass du...
Ja, muss sein.
Muss sein, voll. Mhm. Wie ist das jetzt so, wenn du als Papa unterwegs bist und so weiter? Fällt dir das schwerer? Also hast du das Gefühl, also ich kenne das so, dass man so schwer nur Abschied nehmen kann immer. Stell mir das ganz krass vor, was du da machst.
Das ist sehr schwer. Also ja, das ist schon echt sehr schwierig, einfach weil, ja, es passiert auch so viel gerade zu Hause und... sie lernt ja so schnell viele Sachen und das will man dann nicht verpassen natürlich, ne?
Ja, voll.
Und ja, also ich glaube, sie ist jetzt gerade dabei, irgendwas Krasses zu lernen und ich muss jetzt wieder mal zurück. Aber ich muss noch eine Woche warten. Ja, eine Woche warten und dann sehen wir uns wieder. Aber ja, und das Ding ist, man kann ja nicht viel, also bei den Konzerten kann man auch nicht viel absagen, ne? Man kann nicht sagen, okay, komm, dann gehe ich jetzt nach Hause. Also im besten Fall sollte man nichts absagen, aber wenn es hart auf hart kommt, könnte man es ja nicht mal das machen, weil ich meine,
da hängen ja so viele Leute immer dran, ne, gleich.
Ja, deswegen, das ist einfach eine Verantwortung auch und das ist natürlich auch wichtig und also zu Hause muss man das auch verstehen, natürlich, dass es auch eben mit sich kommt. Aber es sind ja so Phasen. Ich bin ja nicht das ganze Jahr lang auf Tour.
Nee, du hast ja wahrscheinlich auch sehr viel Zeit für deine Tochter. Das ist ja das Schöne als Musiker, dass man so in Phasen lebt wahrscheinlich, ne?
Ja, manchmal bin ich wirklich auch, also am Anfang waren wir auch ein bisschen besorgt, weil wir klar, also wir haben ja keine richtige Routine und dann überlegt man sich, wie das sein wird. Aber ich denke manchmal, ich hatte sogar fast mehr Zeit als jemand, der vielleicht einen normalen Job hätte, weil ich einfach den ganzen Tag einfach zu Hause bin mit ihr und dann bin ich total intensiv dann da und dann eine ganze Woche lang am Stück und dann vielleicht einer wieder weg, aber dann geht's dann wieder los, ja.
Gibt's sowas aus deiner Kindheit, die ja schon irgendwie turbulent war, was du so mitnimmst, was du auf jeden Fall vermeiden oder auch so machen möchtest?
Ja, also ich glaube, Wertschätzung ist sehr wichtig bei uns zu Hause, wie du gemerkt hast.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das ist auch sehr wichtig, dass es zu Hause verstanden wird, dass es nicht normal ist, dass eben vielleicht, also das Leben, was wir leben, ist schon ein privilegiertes auch. Und wir wir sind nicht, also wir sind auch, ich muss schon sagen, ziemlich diskret, würde ich sagen. Wir sind jetzt nicht Leute, die mit einem Ferrari rumfahren und irgendwie jede Nacht in Clubs gehen und eine Yacht im Sommer mieten und so weiter. Das, also schon ziemlich normal wie unsere Freunde im Umfeld, weil wir wollen ja auch irgendwie, also wir fühlen uns, das ist einfach das Leben, was wir führen wollen und brauchen nichts mehr als das. Und das, glaube ich, ist halt wichtig, dass das irgendwie rüberkommt und dass man für die Dinge, die man liebt, einfach hart arbeiten muss und nicht aufgeben soll. Und manchmal läuft's und manchmal nicht. Und wir hatten jetzt, Papa hatte Glück jetzt und Mama auch. Genau, und das muss man auch irgendwie, man muss einfach bewusst sein von der Situation.
Das finde ich gerade aber voll spannend, was du sagst, weil mir gerade so auffällt, dass zum Beispiel ja auch der Kontostand ist ja auch eine Kulturensache, ne? Also das kann einen ja auch total voneinander entfernen, wenn man das nicht mehr als, nicht keinen Zugang mehr zur Realität der meisten Menschen hat.
Ja.
Das kann ja auch, ist ja auch ein Kulturclash, den man haben kann innerhalb einer Familie, auch als Paar zum Beispiel. Ne? Wenn der eine aus der Familie kommt und der andere aus einer ganz anderen Familie, kann das ja auch total anstrengend werden. Ne?
Ja, stell dir vor, du hast einen Partner, der sagt, ja, ich bin aufgewachsen in einem Haus mit fünf Hunden und 3000 Quadratmeter und das will ich jetzt auch für mein Leben haben. Und du als Partner bist so, okay, okay, was machen wir? Wie wollen wir das hinkriegen? Ja, genau. Also klar, natürlich, das gibt, also in allem ist es so, ja.
Ja, richtig spannend. Ich durfte in dein Album schon reinhören. Vielen Dank dafür.
Oh, cool.
Das ist richtig schön.
Hast du schon alle Lieder bekommen dann?
Ich habe alle Lieder bekommen und bin ganz selig dadurch gerauscht und habe mir das angehört. Richtig krass. Und weißt du, was mir so richtig aufgefallen ist, dass dieses Multikulturelle, ne, das ist halt total hörbar. Also dein Album heißt ja auch El Camino, also der Weg. Es beschreibt so ein bisschen deinen Weg, den du gegangen bist die letzten 10 Jahre.
Richtig,
und ich fand's richtig krass, wie du verschiedene Einflüsse, also auch so musikalische Einflüsse zusammengebracht hast und das trotzdem irgendwie stimmig deins war am Ende. Also du hast zum Beispiel mit so einem kenianischen Frauenchor gesungen.
Ja, voll.
Krass, aber es hat sich so eingefügt, als wäre es eins. Das ist schon
cool.
Also das hat mich wirklich berührt, dass du das so hinbekommen hast.
Vielen Dank. Ja, am Ende geht's. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich hatte am Anfang auch, also im zweiten Album hatte ich ein bisschen Angst schon, weil das erste war sehr sozusagen eingerahmt, was jetzt bis wohin geht es sozusagen. Man wusste, okay, das hier ist noch diese Welt und wir bewegen uns nicht weit aus dieser Welt. Was manchmal auch.
Das Cintura war drumrum.
Genau, das ist halt ganz gut, weil man eben auch, wenn man ein Projekt startet und vor allem ein neues Projekt, was keiner kennt, ist es wichtig, dass man voll auf den Punkt geht. Und ich hatte aber irgendwie mit der Zeit immer mehr Bock, Sachen auszuprobieren und nicht immer im Gleichen zu bleiben. Das wäre für mich langweilig. Ich bin ja, wie du dir auch schon vorstellen kannst, auch mit den Kulturen, mit der Musik bin ich auch super neugierig und hatte auch voll Lust, irgendwie neue Sachen auszuprobieren und hatte auch ein bisschen Angst, okay, vielleicht ist es aber, dann schweife ich vielleicht zu weit weg. Und am Ende habe ich aber gesehen, wenn man dann den Song weiterschreibt, wenn man Influences nimmt von anderen Sachen, sobald es dann durch mich geht, ist es Teil von mir dann einfach. Und und sobald ich das singe, fühlt sich dann auch wieder so an wie ein Alvaro-Song. Deswegen ist es natürlich, manche Songs sind eher so balladiger und vielleicht kennt man das nicht so sehr von mir, wenn man nur Radio hört zum Beispiel oder so, aber trotzdem, genau, ist es ein schöner Weg, aber es freut mich, dass du das so empfindest. Vielen Dank.
Ja, also vielen Dank dir. Das ist echt richtig schön geworden. Ab dem 10. Oktober kann man es kaufen und streamen. Das muss man dazu sagen, damit das auch alle wissen und das dann auch hören können. Und ich glaube, wie heißt das Lied, von dem ich gerade gesprochen habe? Dann kann man das direkt mal nachhören.
Cero,
genau.
Ja, Cero. Cero ist schon rausgekommen. Das ist schon seit...
Ach, das ist schon raus? Guck mal,
ja,
das kannte ich gar nicht davor.
Seit letztes Jahr. Ja, weil das ist so, glaube ich, ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl gehabt.
Offensichtlich. Nur daran.
Also es war nicht im Radio zumindest, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, genau.
Schade.
Weil ich glaube, das ist so ein speziellerer Song. Ich glaube, man kann auch nicht einfach nur so sagen, ich schreibe jetzt Songs für Radio, weil die sind auch limitiert, finde ich. Und ich wollte auch mehr zeigen als nur das. Deswegen, deswegen ist das Album auch, hat sehr viele Aspekte und sehr viele Seiten von mir. Und hat das Intro, das Outro und ist ein schönes Konstrukt, eine ganze Geschichte einfach.
Gibt es da auch ein Lied, das über deine Vaterschaft erzählt?
Nein, nicht in dem Album.
Nein, das kommt dann noch, ne?
Ja, genau, ja. Ich war noch zu überfordert, gleichzeitig Windeln zu wechseln. Also ich konnte nicht, ich glaube, ich hätte einen Song über Windeln wechseln geschrieben, glaube ich.
Das kann ich verstehen. Man ist auch so im Tunnel im ersten Jahr. Ne? Ist, man denkt auch, es hört voll nie auf und das ist immer richtig anstrengend. Ne?
Ja,
und man ist so
dann
voller
wird's
Liebe
besser
und so voller Anstrengung.
Ja, es ist krass. Also das mit Schlafen ist einfach so wichtig. Es ist hart.
Das ist richtig hart. Voll. Weißt du, was ich spannend fand? Du hast mal gesagt, dass die zwei Lieblingsfilmmusiken, die du so hast, sind aus Tarzan,
ja,
und aus König der Löwen. Das sind ja aber, ja, beides auch Filme, die ja quasi vom Vatersein erzählen. Hattest du richtig Bock, Papa zu werden? Also war das so ein Ding, was immer in dir war, was du wolltest? Oder hat dich das eher so, ja, überrascht?
Ja und nein. Ich war jetzt nicht so der Typische, der so direkt so an Kinder die ganze Zeit gedacht hat oder so. Ich hatte schon irgendwie, ich fand die Vorstellung super schön, aber es war nicht so, boah, mein Traum auf der ganzen Welt ist, Vater zu sein. Das nicht. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber weil ich auch andere Kinder gesehen habe und dachte, ja, süß und so, aber...
Aber voll anstrengend.
Okay, ja, voll anstrengend. Ich dachte wirklich echt super anstrengend. Ich dachte, ja, fuck, ich bin auch nicht ready dafür. Und
so verstehen. Ich, ja, denke das übrigens dann, jetzt wieder, weißt du, wenn, ja, du dann, ne, so drüber raus bist, ich habe ja jetzt 4 Kinder, dann denkst du auch,
boah,
jedes Mal, wenn
hast
ich,
du?
Ja, ich habe 4 Kinder.
Oh mein Gott, Glückwunsch.
Und, danke.
Du bist eine super Mom.
I survived. Aber so, der Jüngste ist jetzt 5 und ich bin so durch und dann siehst du Kinder und du hast wieder genau dieses Gefühl von, als du noch nicht ready, ja, warst, du denkst wieder so nur so, nee, ja, die Sapper.
Ja, wirklich, ja, genau. Oh nee, die ganze Zeit so, hier so, Nase läuft, oh.
Ach,
und so, oder die ganze Zeit krank von der Kita.
Oh Gott.
Aber... Ja, das gibt's schon viele, viele Sachen. Aber was mich halt voll freut jetzt darüber, ist einfach, also natürlich ist es nochmal, um das mal abzuschließen, weil gerade denken alle Leute wahrscheinlich so, ich habe keinen Bock auf Kinder, aber ich
so wirkt's nicht.
Wenn es dein eigenes Kind ist, ist es nochmal halt natürlich voll anders. Ne? Also das ist ja, dann ist es also nicht mit dem zu tun, was du davor gesehen hast, weil ich weiß auch kurz bevor wir schwanger waren sozusagen, kam eine gute Freundin zu uns nach Hause und die ist ein paar Tage geblieben und ich dachte, boah, ist so, ihr Kind ist so anstrengend. Ich hoffe, dass es kann doch nicht sein, so, ich überlebe das nicht. Ich war so 40 Minuten im Auto kontinuierlich geschrien einfach die ganze Zeit und ich dachte, oh mein Gott, wie das jeden Tag so, ich dachte, das kann doch nicht sein, es wird nicht funktionieren. Aber, und jetzt freue ich mich so sehr auf Momente wie zum Beispiel, gestern ist der neue Film von den Schlümpfen rausgekommen, wo ich die Hauptrolle spiele. Und ich habe jetzt bei der Abnahme von dem Song, was ich da gesungen habe, muss ich nochmal kurz ins Paramount-Studio. Und da hatte ich meine Tochter dabei. Und dann haben wir beide den Song gehört und ich habe so ein super schönes Video, wie sie einfach in die Screen guckt und hört, wie ich singe. Und das finde ich so schön, dass dann sie irgendwann, wenn sie älter ist, auch den Film gucken kann und Papa hat einfach die Stimme gemacht. Das ist schon
voll,
das ist schon
schön.
Life Goals auf jeden Fall. Das ist schon irgendwie sehr, kann man nicht leicht toppen, sowas. Also das finde ich sehr, sehr gut. Ja, sowas
überhaupt
ist top.
Nicht. Voll schön. Ich stelle mir das auch echt krass vor, wenn man Musik machen kann mit seinen Kindern. Ich kann das überhaupt nicht. Und das ist aber so, glaube ich, auch nochmal fast wie so eine Sprache, die man miteinander sprechen kann, oder?
Ja, total. Und also voll. Und das weiß ich weiß nicht, ob das noch passieren wird oder nicht, aber wer weiß, vielleicht hat sie gar keinen Bock auf Musik, also who knows. Ja,
aber whatever, ne? Sie wird trotzdem damit. Nee, da hast du recht, das ist auf jeden Fall total schön, aber ich verstehe auch, dass man vor dem Kinderhaben denkt, so, oh Gott, wie?
Ja.
Ja, ja, bei mir war es andersrum. Ich habe immer gedacht, dass Kinder so Geräusche machen wie im Freibad, weißt du? Dieses im Hintergrund, was so schön klingt, aber dass die dann so permanent neben einem stehen und so, Mama, Mama, Mama. Denk so, verdammt, die wollen ja was dann von dir. Das war mir irgendwie nicht so bewusst.
Ja, total. Oder dass sie einfach direkt schreien um 4 Uhr morgens, wenn kurz Windel gewechselt wird oder sowas.
Boah, Wahnsinn, ne? Ja, aber... Das wird vorbeigehen.
Ja, voll. Es ist schon vorbei. Also die anstrengendere oder zumindest die erste initiale Phase ist ja die schlimmste, finde ich. Bis jetzt.
Total.
Aber wahrscheinlich
was heißt die schlimmste?
Mal,
die ist sehr schön und schlimm und alles zusammen.
Ja.
Aber ich weiß genau, was du meinst.
Anstrengendere meine ich, ja.
Voll. Genau, ich fühl's. Sag mal, die Sprache hat sie wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Sie spricht wahrscheinlich noch gar nicht wirklich, oder?
Nee, noch nicht. Nee, gar
nicht. Was machst du, wenn sie einfach nicht Spanisch spricht?
Ist unmöglich, sie wird, weil sie geht da in die Kita und so. Also
so stimmt, ihr seid ja in Spanien, ne?
Ja, also sie, genau. Und
Deutsch
wird
sie auch sprechen, weil Mama mit ihr Deutsch
genau.
spricht, ne?
Ja.
Ja, aber es gibt ja diese Kinder, die das so voll verweigern, aber ich glaube, das passiert dann eher, wenn du als fremdsprachiges Elternteil in einem anderen Land und dann sprechen alle die Sprache und dann bist du der Einzige, dann wird es, glaube ich, echt schwierig, ne?
Ja, genau. Das kann sein. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Aber ja, ich glaube, es wird vielleicht ein bisschen länger dauern bei ihr, weil sie erstmal nicht weiß, welche Sprache ist es denn gerade, was sie im Kopf hat.
Ja, stimmt.
Ich sage jetzt einfach das Wort, egal was passiert. Und dann,
ja.
Ja, voll.
Cool. Abschließend, gibt's einen Tipp, den du Eltern geben kannst, wenn sie so in so einer multikulturellen Familie sind? Du als Kind einer multikulturellen Familie und als Papa einer multikulturellen Familie, gibt's irgendwas, wo du sagst, ja das ist ein Tipp?
Also ich glaube, wenn man schon in einer multikulturellen Familie drin ist, dann weiß man es, glaube ich, eh schon.
Du bist auch einfach nicht so vom Typ her kein Klugscheißer, ne?
Nee. Ich hatte eine Zeit lang, da war ich, ja, als ich in der Uni war ich Klugscheißer.
Ja,
richtig krass.
Hast du abgelegt.
Hol
noch einmal raus.
Ich habe so viel gelernt, so schöne Sachen. Ich wollte jedem sagen, was ich gelernt hatte. Egal. Ich würde einfach sagen, ja, ich habe wirklich keinen Tipp. Es ist einfach nur offen sein. Hört meine Musik.
Hört meine das Musik. Hilft. Kommt zu meinem Konzert.
Camino,
geht in die Schlümpfe.
Wenn ihr Probleme habt, dann Camino hilft euch. Genau. Das,
sehr gut.
Also ich habe eher einen Tipp an Leute, die vielleicht nicht in einer multikulturellen Familie sind oder aufgewachsen sind, weil ich glaube, das ist eher das Wichtigere, dass man eben auch mal Geduld haben soll und das eher, also bevor man sozusagen kritisiert und sagt, oh, du sprichst so schlecht Deutsch oder so auch immer, dann erstmal denken, vielleicht, wie viele andere Sprachen spricht die Person denn noch? Und wie viele sprichst du denn eigentlich noch? Aber es war so oft bei mir der Fall, wo Leute mich so kritisiert haben und so hier korrigiert haben und so. Aber klar, die eine Person, ich habe auch noch 5 andere im Kopf gehabt, die in meinem Harddisk hier drin waren und die andere hat vielleicht nur Englisch gesprochen oder nur Deutsch und so. Das hat mich richtig genervt.
Das glaube ich sofort, du sprichst 5 Sprachen, ne?
Ja, sowas. Aber
sowas in der Hand.
Ist nicht wichtig, wie viele. Es ist einfach mehr als 2. Das reicht schon.
Das ist echt krass. Aber kannst du das einfach so umswitchen? Also, dass du von einer auf die anderen Sprache einfach so bam, rumgehst?
Ja, mittlerweile ja, auf jeden Fall. Ja.
Auch Spanisch, Italienisch?
Ja. Jetzt ja, weil Italienisch ist jetzt zu einem Level gekommen, was halt jetzt auch gut ist und schon drin geblieben ist, ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja, zum Glück,
oh Mann.
Ja.
Es war mega spannend, mit dir zu reden. Es war auch super spannend, dein Album zu hören. Ich kann es echt allen nur ans Herz legen. Das ist wirklich
vielen
Dank. Weißt du, ich finde, es ist tiefgründig, es ist vielfältig und es ist vor allem halt... Sommer im Oktober. Deswegen kann ich es wirklich nur ans Herz legen, da mal reinzuhören.
Vielen Dank.
Ja,
viele von den Songs, die schon raus sind, sind ja auch da drin. Also es wird Spaß machen.
Auf jeden Fall, es macht Spaß, aber es sind auch so ein paar echt tiefgründige Sachen drin. Und manchmal versteht man es ja gar nicht. Also ich verstehe Spanisch ganz gut durchs Italienische, aber selbst wenn man es nicht versteht, ist es, glaube ich, irgendwie, wie wir es gerade schon gesagt haben, ist es irgendwie eine Sprache für sich, ne? So eine Musik.
Ja, total. Und es gibt ja auch, also ich meine, man kann auch das physische Produkt vorbestellen, also eben CD oder Vinyl. Ist ja auch heutzutage ganz cool. Und da drin gibt's auch die Lyrics, habe ich alle handgeschrieben. Es hat mir echt also 2 Wochen gebraucht, bis ich alles nochmal richtig...
Hattest du Schmerzen, wie in der Deutscharbeit früher?
Ja, wirklich. Ich dachte, wie habe ich es überlebt damals, 6 Stunden Deutscharbeit?
Wahnsinn.
Ich habe da eine halbe Stunde geschrieben, war meine Hand schon tot. Also
Macht's halt auch nicht mehr, ne?
Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, muss ich sagen. Und das hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, wenn ihr auch sozusagen wenn ihr das hört und auch die Songs verstehen wollt, weil ich glaube, das gibt dem Song auch nochmal einfach die wahre Identität oder das ganze Bild. Dann die Lyrics lesen. Das macht Spaß. Und
ich finde überhaupt, sowas in der Hand zu halten, ne? Das hat sowas Heiliges, ne? Das ist so, das geht einem so ein bisschen verloren, wenn man immer so, Alexa, spiele das und das.
Ja.
Aber wie viele mich jetzt hassen werden, weil wenn du das so auf dem Podcast sagst und die Leute es laut hören, dann springt überall jetzt die Alexa an.
Ah, das stimmt.
Stimmt. Also
geil.
Alexa, spiele El Camino von Álvaro Soler.
Genau.
Damit hätten wir das geklärt.
Hey Siri, und alle anderen.
Das ist sehr gut.
Mega.
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du dir die genommen hast und dass du uns so einiges erzählt hast aus deiner Familie, aus deiner Kindheit und wie das gelaufen ist. Ich hoffe, alle, die es betrifft, die es direkt betrifft, haben ein bisschen wie sich wiedergefunden und ich hoffe, dass alle anderen mitgenommen haben, was du gesagt hast. Also ich nehme es auf jeden Fall mit. Einfach mal offen sein und einfach mal genauer hingucken, was die eigentlich noch alles leisten im Kopf, während man vielleicht denkt, Mensch, der, die das, könnte doch mal anders sein.
Ja. Ne? Ja, total. Also das passiert ja auch. In der Schule wird man ja öfters verglichen, deswegen manchmal ist es auch, aber ja. Vielen Dank für das schon tolle Gespräch. Danke, Christina.
Danke dir. Ja, also wenn ihr Kritik, Anregungen, Themenwünsche oder auch Gastwünsche habt, dann schreibt uns an podcast@eltern.de. Alle Infos rund um diese Folge und zu Álvaro Soler und zu seinem Album findet ihr in unseren Shownotes. Nächsten Donnerstag geht's dann weiter, zusammen mit Elke Schicke. Und bis dahin sagen wir Tschüss und alles Liebe aus Hamburg.
Cool, mega gut. Vielen, vielen Dank. Du hast eine super tolle Energie.
Vielen Dank dir.
Dankeschön.